Moin Tagchen, Servus und Mahlzeit, willkommen zu Live und mit Farbe, dem Podcast von Malern, mit Malern, über Maler. Ich bin euer Host Maxe und heute geht es um das Thema Netzwerken in der Baubranche. Und dafür habe ich heute einen wunderbaren Gast wieder am Start, und zwar die Franzi Dietsch. Hi, grüß dich.
Hi.
Netzwerken in der Baubranche, genau. Es ist ja so, dass wir nicht mehr nur Nachbarn sind, wir nicht mehr nur Betriebe auf gegenüberliegenden Straßenseiten sind, wo man sagt, boah, der nimmt mir doch die Aufträge im Ort weg, sondern die Zeiten ändern sich. Die Zeit hat sich dahingehend gewandelt, dass wir immer mehr miteinander arbeiten müssen. Das Delta an Fachkräften, die fehlen, ist immer größer. Das heißt, Hand in Hand zu arbeiten, effektiv miteinander zusammenzuarbeiten und gewerksübergreifend zusammenzuarbeiten, wird immer wichtiger oder ist wichtiger denn je. Und da kannst du uns natürlich jetzt auch einen guten Einblick geben an der Stelle. Aber erstmal, ich spule noch mal ein paar Jahre zurück. Du bist Co-Founder, genau, du bist Gründer, Co-Founder und Gesellschafter von Klinker und Klunker.
Richtig.
Was ist denn Klinker und Klunker?
Klinker und Klunker ist eine Projektmanagementfirma für Umbau, Ausbau und Hausbauprojekte. Also das heißt, wir bauen nicht selber, sondern wir begleiten Bauherren bei der Realisierung ihrer Immobilie, sei es jetzt Sanierung, Neubau, Umbau, und das in Berlin, Brandenburg und auch deutschlandweit.
Cool. Auf eurer Webseite steht, ihr seid Bullshit-Protektor.
Ganz wichtig.
Was hat es denn damit auf sich?
Ja, wir haben einfach die Erfahrung gemacht, dass so im täglichen Doing ganz viele Handwerksbetriebe so Dienst nach Vorschrift machen. Also das heißt, sagen jetzt, keine Ahnung, du hast einen Dachkasten, den möchtest du lasiert haben, und dann kommt aber die Firma, nee, oh, es geht hier nicht, geht nur weiß und grau. Und wir sagen, nee, das stimmt ja gar nicht. Es ist vielleicht jetzt etwas mehr Aufwand. Der Kunde müsste vielleicht 2-3 Euro mehr bezahlen, wo er wahrscheinlich auch bereit ist dafür. Mhm. Und wir haben einfach festgestellt, dass es sinnvoll ist, jemanden nochmal an der Seite zu haben, zu sagen, lieber Kunde, die und die Möglichkeiten gibt es, und das, was dir angeboten wurde, ist einfach nicht das, was du möchtest, oder ist einfach Bullshit.
Ja. Jetzt hast du mit Nicole und Anja das Klinker und Klunker zusammengegründet, und du hast ja auch eine krasse Vita, das kann man auf jeden Fall schon mal so sagen. Also du bist gelernter Maler und Lackierer, studierter Architekt und Master im Facility Management mit Schwerpunkt Immobilien und Projektmanagement. Also krass, Hut ab.
Danke. Ja, das klingt auch so, wenn du das jetzt hier so vorliest.
Ja, ne? Aber das sind jetzt auch, ich meine, du guckst ja auch auf über 10 Jahre Zeit bei Dussmann zurück, wo du natürlich schon Erfahrungen gesammelt hast, was dich natürlich dann prädestiniert macht für die Rolle bei Klinker und Klunker. Du bist ja auch erster Ansprechpartner.
Genau.
Welche Rolle nimmst du denn jetzt in eurem Dreiergespann ein?
Also ich bin als Front- und Fachfrau unterwegs, also dadurch, dass ich wirklich von der Pike auf dem Bau gelernt habe, also weiß auch, wie es sich anfühlt, auf dem Bau als Lehrling zu sein, wirklich im Kleinen anzufangen und sich dann hochzuarbeiten. Und dadurch, dass ich halt so viel einfach auch so ein Allround-Wissen habe, also wie es ist, wie du es handwerklich umsetzen kannst, aber eben auch auf Projektebene und auch planerisch, was das heißt, wenn du jetzt in die Entwürfe gehst oder dann auch in die Ausführung. Und das nutze ich in unseren Projekten und bin praktisch auf der Baustelle unterwegs, spreche mit den Handwerksfirmen, mit den Kunden, mit den Architekten und schaue, dass das alles zusammen bleibt, zusammen rund wird, das Projekt.
Cool. Das heißt, fiktives Szenario, ich komme jetzt auf dich zu und sage, hallo, ich bin der Max, und ich habe hier so ein Grundstück gekauft, würde da jetzt gern ein Haus drauf bauen. Ich habe Angst, da die ganzen Gewerke zu koordinieren. Wie würdet ihr mir jetzt oder du mir jetzt unter die Arme greifen?
Also das ist ein sehr, sehr schönes Beispiel. Es kommt in der Tat vor, dass Kunden, Kundinnen zu uns kommen und sagen, ich habe hier wirklich keine Ahnung, oder ein altes Haus von meiner Oma geerbt. Ne? Mhm. Oder jetzt in deinem Beispiel, du hast ein Grundstück und du weißt eigentlich gar nicht, was ist denn überhaupt möglich? Also was sind so die Rechte? Rahmenbedingungen, was darf ich überhaupt bauen? Gehe ich eher jetzt auf einen Architekten zu, durch ein Architektenhaus? Also das Budget ist immer ein ganz großes Thema, ist eigentlich so das Erste. Und wir beginnen, wenn man wirklich um zu sehen, was will ich überhaupt? Geht es immer an den Bedarf? Also welchen Bedarf hast du? Wie groß darf das werden? Was hast du eigentlich so für Vorstellungen? Und welches Bedürfnis steckt dahinter? Also möchtest du eher ein Haus, was so zeigt, hey, hier bin ich, ich möchte hier so mal alles raushauen? Oder ist dir eher Rückzug wichtig, dass du einen Rückzugsort möchtest? Und das ist so der erste Schritt. Und danach planen wir für dich das Projekt erstmal im Projektmanagement, klassisch Projektinitiierung. Dann schauen wir, okay, wen brauchen wir? Also brauchen wir den Architekten, brauchen wir einen Generalunternehmer und gehen dann das peu à peu durch mit dir. Und und in der Regel sind wir dann von A bis Z dabei, also von der Idee, also du kommst zu uns, bis du dann einziehst.
Okay, cool. Das heißt, ihr kümmert euch dann auch darum, dass die Gewerke sozusagen, die passenden Gewerke dazukommen oder, also du hast gerade gesagt, ein Generalunternehmer, da kommt alles aus einer Hand. Mhm. Aber wenn es jetzt nicht von einem Generalunternehmer kommt, sondern sagst, okay, wir gucken auch, dass wir den passenden Fußbodenleger oder einen passenden Maler dazu
finden. Genau, also es geht wirklich dann von Rohbau bis dann in den Innenausbau und dann spielt ja auch noch die Rolle, gibt es eventuell Sachen, die du selber machen möchtest, ne? Also die du gerne in Eigenleistung erbringen möchtest. Also wenn du jetzt die Malerarbeiten gerne selber machen möchtest oder wenn du sagst, oh du, ich habe total Bock auf Fliesen legen, dann sind wir natürlich da und sagen, okay, wägen auch gerne nochmal ab, was das wirklich bedeutet, weil viele das auch sehr unterschätzen und ihre eigene Leistung, ihre eigene Zeit gar nicht in Relation setzen können, was es bedeutet, das von einer Firma machen zu lassen oder das wirklich in Eigenleistung zu tun.
Ja, krass. Kommt das häufig vor, dass dann auch Privatleute sagen so, boah, ich habe jetzt aber Bock, Fliesen noch selber zu machen?
Durchaus, ja. Also es hängt natürlich immer so ein bisschen davon ab, man lernt ja die Bauherren doch über einen bestimmten Weg ganz intensiv kennen und wir sind natürlich auch dann dazu da, um zu sagen, okay, vielleicht ist es sinnvoller, wenn du wirklich dir eine Firma holst, weil du deine eigenen Leistungen vielleicht ein bisschen überschätzt, ne? Also du hast einen hohen Qualitätsanspruch und dann willst du natürlich, also damit gehst du natürlich anders um, wenn du eine Firma hast, die da natürlich da nochmal ein bisschen profimäßiger raufguckt, als du selbst jetzt als Bauherr.
Ja, okay. Das heißt, ihr seid da auch so ehrlich und ohne Zuckerguss direkt zwischen die Augen.
Ja, durchaus.
So. Ja, das brauchst du dann bestimmt auch manchmal, ne?
Ja, also da haben wir auch die Erfahrung gemacht, dass die Bauherren da sehr dankbar für sind. Also wirklich gar nicht so um den heißen Brei rumzusprechen. Und wir haben ja Nicole bei uns mit als Psychologin mit im Team, was immer sehr wichtig ist, gerade wenn es um Kommunikation geht, ne? Also weil du ja auch durchaus Bauherren hast, die sehr einfühlsam sind und die wirklich da, wo du jetzt nicht mit der Brechstange kommst, ne, und du hast jetzt zum Beispiel eine Firma, wo der, keine Ahnung, da kommt der ständig zu spät. Und dann ist es aber, stresst es den Bauherrn und denkt, Mensch, ich will das. Und dafür sind wir einfach da, dass der im Grunde davon gar nicht so viel mitbekommt, sondern das wirklich bei uns landet und der am Ende wirklich sein Traumhaus hat.
Cool. Ja, auf eurer Webseite steht ja auch, ihr haltet Händchen.
Also, ja.
Das beschreibt die Situation ja auch gerade ganz gut, dass ich da so ein bisschen auch Sorgen an euch abgeben kann in dem
Durchaus.
Falle. Okay. Und wie läuft so der Erstkontakt? Also ich denke, viele werden auch über die Webseite oder auch über ihr seid ja auch im Gespräch dann auf euch aufmerksam. Trifft man sich dann vor Ort oder wie macht ihr das meistens beim Erstgespräch?
Also das Erstgespräch läuft bei uns so ab, wenn du jetzt über die Website, du hast es gerade schon gesagt, oder über Social Media oder wir wurden empfohlen, dann meldest du dich bei uns und wir haben bei uns so als Erstkontakt haben wir bei uns immer so den Bestands- und Technikcheck. Also das heißt, wir kommen zu dir, schauen uns das an, wenn du jetzt eine Bestandsimmobilie hast und sagen, Mensch, ich möchte hier, also als Beispiel, ich möchte das gern sanieren. Ich weiß gar nicht, was ich hier machen soll. Was sind denn so jetzt die nächsten Schritte? Und dann kommen wir und wir treffen uns in der Regel immer im Objekt, weil es einfach sinnvoller ist, einfach zu gucken. Und du musst gewisse Dinge einfach anfassen, du musst sie riechen, du musst hören, okay, mal an der Wand klopfen und so weiter. Und das kannst du von einem Foto nicht. Also da durchaus, es hilft schon, mal so ein Video zu machen, so als allererstes, aber in der Regel ist es immer nötig, mal einmal vor Ort zu sein.
Okay. Das heißt, jetzt hast du auch über Sanierung gesprochen, das heißt, ihr begleitet auch wirklich dann auch Umbaumaßnahmen, also es ist nicht nur Neubau oder Architektenbau, sondern du hast vorhin auch gesagt, Omas altes Haus gehabt und das wird nochmal irgendwie grundsaniert. Das heißt, wie ist da so die Relation bei euch? Macht ihr mehr Neubau oder macht ihr mehr Sanierung?
viel mehr Sanierung.
Ja.
Also auch in den letzten Monaten ist ja der Neubaumarkt, also das haben wir auch gemerkt, ne, sehr stark zurückgegangen. Und wir hatten vorher schon viele Sanierungen mit drin, also gerade so im Berliner Umland. Und wenn wir es jetzt in Relation setzen, sind es also 80% Sanierungen, die wir machen.
Ja.
Und Neubau ist wirklich sehr wenig geworden. Aber es ist durchaus noch da. Also die Projekte sind nicht gestorben, sondern sie sind lediglich zurückgestellt und werden jetzt im nächsten Jahr, gehen die dann los.
Dann schon mal da, Daumen gedrückt.
Danke, ja.
Ja, aber ich verstehe die Situation gut. Ich habe auch noch nach Eigentum geguckt bis vor einer Weile. Bis dann die Zinsen angestiegen sind.
Ja.
Und wir haben dann echt eine Immobilie, wir haben, ich glaube, 2,5 Jahre haben wir gesucht und hatten dann eine Immobilie gefunden, wo wir gesagt haben, boah, die ist in unserem Budget. Und dann sind wir nochmal zur Bank gegangen, haben nochmal neu rechnen lassen und war nicht mehr in unserem Budget. Nee, mit den gestiegenen Kreditzinsen hätten wir uns das nicht mehr leisten können. Also so, dass du halt noch irgendwie ansatzweise deinen Lebensstandard sozusagen halten kannst.
Ja.
Und da meine ich nicht jeden Tag Steak mit Hummer essen, sondern wirklich ganz normal. Sondern da hättest du dir wirklich vom Munde was absparen müssen, so dass du dann sagst, okay, kann ich mir jetzt noch irgendwie das leisten, mal beim Rewe einkaufen zu gehen, ja, oder darf ich nur ins Kaufland und in die Metro, ja, sage ich jetzt mal. Und ich glaube, das ist eine Situation, mit der jetzt auch gerade viele junge Leute konfrontiert sind, die vielleicht schon ganz gutes Geld verdienen, die so auch in ihren 30ern sind und eigentlich sich gern selbst verwirklichen wollen, aber jetzt gar nicht mehr die finanziellen Mittel haben, wie jetzt vielleicht die Generation davor in dem Alter.
Ja, also da sprichst du einen guten Punkt an. Also gerade so, wenn es an die Sanierung geht, ne, auch die ganzen Förderungen, die es mal gibt, dann gibt es sie wieder nicht. Und dieses Hin und Her ist halt schwierig. Und gerade wenn man aus der Baubranche kommt, weiß man ja, was es bedeutet, so ein Haus, ein Bestandshaus zu sanieren. Also ne, hinter jeder Wand könnte so eine kleine Überraschung lauern, die sieht man gar nicht. Wir haben ja alle auch keinen Röntgenblick. Und gerade wenn wir merken das auch immer ganz stark, wenn wir dann beginnen, also gerade mit dem Abriss, und dann merken wir, oh, also hier ist irgendwie, keine Ahnung, das Fallrohr doch nicht so, wie es sein sollte, oder es wurde gebastelt, oder gerade wenn du die alten Wohnungen in der City West aus der Jahrhundertwende noch hast, ja, da hat man ja alles das genommen, was man irgendwie gefunden hat, und dann siehst du hier so eine Bretterwand, die noch mit Stroh betackert oder benagelt ist und dann eine Schlemme drauf und Hauptsache Tapete hält alles zusammen.
Ja.
Ne? Und das sind dann halt so die Themen, wo du sagst, okay, es bedeutet halt Finanzierung, also finanzielle Belastung auf der einen Seite und auf der anderen Seite halt wirklich diese Bauthemen. Dafür sind wir dann da, ne, um das so ein bisschen auch abzufangen und um zu sagen, okay, hier gibt es halt wirklich nur einen Ansprechpartner, aber es ist wirklich nicht zu verachten. Ja.
Ja. Das glaube ich, also gerade im Sanierungsbereich, wenn du wenn ich mal so an die Häuser denke von vor den 90ern, wo dann teilweise Klebstoffe verwendet wurden, wo du denkst, oh, die kriege ich nie wieder ab.
Ja.
Oder wo Silikon und Bauschaum irgendwie alles noch gerettet haben. Ne?
Alles hält es zusammen, ja, ja, genau. Natürlich, ja.
Oh. Ja, also ja, es ist schon immer wieder eine Wundertüte, so glaube ich.
Durchaus.
Ja.
Aber es macht es auch so spannend. Also es ist halt kein Projekt wie das Gleiche, ne? Also wie das andere, ne? Also dass du sagen kannst, okay, ja, das hatte ich schon mal, hier kannst du gleich die Blaupause drüberlegen, so ist es ja einfach nicht. Und das ist halt das Schöne und deswegen lieben wir das, was wir tun, weil du einfach ganz viel mitgestalten kannst und das Schöne ist einfach, du entdeckst ja auch ganz viele kleine Schätze. Also du nimmst einen Teppich runter und siehst einen alten Dielenboden, wo du sagst, oh krass, also diese Dielen bekommst du heute gar nicht mehr.
Ja.
Ne? Und wenn du dann noch die Möglichkeit hast, die wieder so schön aufzubereiten und aufzuarbeiten, das ist einfach total schön. Oder einen alten Steinboden oder wenn du Stuck findest, ne, alles irgendwie, hast eine abgehangene Decke, sagst, komm, machen wir mal runter, wir gucken mal, was drunter ist. Und dann siehst du da noch alten Stuck, das ist schon echt schön. Und wir versuchen das auch immer wieder herzustellen.
Ja, das ist schon cool, wenn du dann so eine Schätze findest.
Ja.
Finde ich auch ganz spannend. Ich wohne jetzt auch gerade im Altbau. Und ich habe leider auch Stuck an der Decke. Ich sage leider, weil der Stuck ist nicht mehr Stuck. Da wurde schon
von und so den, viele Schichten drauf wahrscheinlich.
So viele Schichten drauf, ja. Du erkennst kein Muster mehr. Mhm. Und was halt auch so ein bisschen schade ist, dass das Wohnzimmer und das Schlafzimmer sind gerade zwei getrennte Räume. Aber vor 100 Jahren, als das Haus gebaut wurde, da war das noch ein großer Raum. So, und jetzt siehst du, wie der Stuck halt nur an drei Seiten im Raum langläuft.
Ja, ja, ja.
Und dazwischen ist die Wand gezogen. Ne, aber sowas entdeckt man dann halt auch immer wieder. Jetzt seid ihr natürlich dann auch mit vielen Gewerken logischerweise im Kontakt. Und das ist jetzt auch so ein bisschen die Überleitung zum K&K-Kollektiv. Wie ist denn deine Erfahrung in der Koordination mit den unterschiedlichen Gewerken?
Also wir haben, also es ist ganz unterschiedlich. Also es fängt ja zum einen mit der Kommunikation an. Also wie erreichst du die Firmen? Also oder wie wirst du erstmal auf sie aufmerksam? Ne? Also gibt's, sind sie bei Social Media, haben sie eine Website? Und das ist so das, das Erste. Und dann schauen wir natürlich, erreichst du sie nur per Telefon, wo, keine Ahnung, eine nette Dame oder ein netter Herr sitzt, der vielleicht 2 Stunden irgendwie erreichbar ist. Und das ist so, denke ich, so, das ist schon der schwierigere Weg. Ja. Aber wir sind ja in einer Zeit, gerade wo du ganz viele unterschiedliche Kommunikationsmittel hast, und ja, die Koordination ist dann ganz unterschiedlich. Also man telefoniert viel, man schreibt eine E-Mail, kommt natürlich auch immer darauf an, wie schnell reagieren sie. Ne? Also ein gutes Beispiel sind immer Angebote erstellen. Also wenn wir ein Objekt uns anschauen und du erstmal irgendwie 3 Monate auf so ein Angebot warten musst, das ist natürlich jetzt nicht sehr optimal. Und der Kunde ist natürlich auch, er denkt, ja, was dauert da so lange? Natürlich ist es ja nicht dein Kerngeschäft. Also du verdienst dein Geld einfach auf der Baustelle und dann abends sitzt der Meister im Büro und schreibt dann irgendwie noch das Angebot zusammen und das dauert einfach. Also das sind so die Themen einfach, die wir viel haben, ja.
Ja. Und ihr habt euch zu dritt auch in einer Netzwerkrunde kennengelernt. Richtig, ja. Und zwar, ich muss mal ganz kurz nachgucken, beim Ladies Mentoring habt ihr euch kennengelernt. Und wie war da der erste Kontakt zwischen euch dreien?
Ja, es war ganz spannend. Also wir, wie du schon sagst, ein Frauennetzwerk, das Ladies Mentoring, die gibt es deutschlandweit. Und wir haben uns im Berliner Netzwerk kennengelernt. Und ja, wie man so spricht, man plaudert dann und dann meinte Anja, ja, ich möchte hier ein Haus bauen. Und Nicole dann, ja, du, ich auch so parallel. Und ich habe das, was wir jetzt als Klinker und Klunker machen, vorher allein gemacht und war als Einzelunternehmerin unterwegs und habe praktisch mit Anja und Nicole das Haus gebaut und habe das begleitet. Und dann sind wir zusammengekommen, sind durch Höhen und Tiefen gegangen im Projekt und das hat natürlich auch ganz schön zusammengeschweißt, also uns auch als Trio. Und ja, und dann haben wir gesagt, ey, wir müssen das groß machen. Das geht nicht, wie teilweise wie gearbeitet wird, wie du kommunizierst, wie der Bauherr praktisch am langen Arm verhungern. Ne? Also, und dann ja, haben wir gesagt, okay, dann machen wir das jetzt und dann sind wir los und sind dann zum Notar mitten in einer Corona-Pandemie und haben gesagt, so, jetzt geht's los.
Cool. Und ihr habt ja auch geschrieben, oder ihr sagt ja auch, ihr challenged euch gegenseitig. Mhm. Also ich glaube, da wird auch viel diskutiert dann natürlich dann über wahrscheinlich die unterschiedlichen Projekte und auch in der allgemeinen Zusammenarbeit. Aber das ist ja auch wieder was am Ende des Tages zusammenschweißt und die Arbeit effektiver macht. War das auch schon Bestandteil bei diesen Netzwerkrunden?
Ja, also natürlich so dieses Bereichern, also dadurch, dass jeder einen anderen Hintergrund hat. Also Nicole als Psychologin, Anja so das ganze Thema Netzwerk und ich natürlich aus meiner fachlichen Brille, ist es natürlich für so ein Projekt sehr, sehr bereichernd, wenn du einfach ganz viele unterschiedliche Blickwinkel auch nochmal hast. Ne? Also auch die, dass du auch Dinge ganz anders sehen kannst. Und gerade auch in dem Netzwerk ist es bei uns so, dass wir uns gegenseitig einfach lernen zu fragen, wenn du Hilfe brauchst. Ne? Also wenn du sagst, oh, ich habe hier was, ey, ich komme hier nicht weiter, wen frage ich denn da jetzt? Oder überhaupt erstmal auf die Idee zu kommen, ich frage jemanden, ne, um Hilfe bitten, das ist ja auch immer nochmal so ein Thema. Wenn man das nicht gewöhnt ist, um nach Hilfe zu fragen, kommst du dann natürlich auch nicht weiter. Und das ist sehr, sehr schön und auch, das merken wir auch bei uns intern, einfach zu sagen, wenn man nicht weiterkommt. Also auch wenn ich merke auf der Baustelle, es muss nicht mal ein fachliches Thema sein, denn ich sage, du Nicole, keine Ahnung, was mache ich jetzt?
Ja.
Ne? Und das ist durchaus legitim und sehr, sehr wertvoll.
Das ist natürlich auch cool, dass man sich da so offen präsentieren kann und dann auch sagen kann, so, boah, ich habe gerade keinen Plan, ich brauche mal Unterstützung und dann aus dem Team dann natürlich so aufgefangen wird oder einfach einen Sparringspartner zu haben und sich nochmal gegenchecken zu lassen, ist natürlich cool. Und wann habt ihr das K&K-Kollektiv gegründet?
Das Klinker und Klunker Kollektiv startete letztes Jahr im Sommer. Da haben wir in der Pen Am Lounge am Kudamm haben wir angefangen, weil wir einfach gemerkt haben, dass in der Branche ganz viele Akteure unterwegs sind, seien es Makler, Handwerker, Architekten, die irgendwie in ihrem Netzwerk unterwegs sind, aber schwierig, also es wirklich schwierig ist, dass die sich miteinander austauschen, auch vielleicht über Themen, die jetzt nicht so unbedingt ihre Themen sind, aber wo sie sagen, oh, okay, ist vielleicht ganz spannend, ich höre mir das mal an. Genau, und dann haben wir haben das gegründet letztes Jahr und seitdem sind wir da recht erfolgreich unterwegs und waren jetzt bei der 5. Veranstaltung und nächstes Jahr geht's dann weiter und ja, wir freuen uns immer wieder und es wächst an, also es kommen immer wieder neue dazu und es ist halt einfach so spannend, weil wir natürlich auch ganz viel lernen davon nochmal.
Ja, das heißt, ihr habt dann auch bei den Netzwerktreffen Speaker da, die dann auch was erzählen und dann die anderen Leute bereichern. Läuft das dann so ein bisschen ab wie bei einem Barcamp oder sind die Veranstaltungen unterschiedlich?
Also die haben immer einen ganz unterschiedlichen Schwerpunkt. Also das erste Event war zum Beispiel, da ging es erstmal ganz klar ums Thema Netzwerken. Also wie kann ich das machen? Also Let's Start haben wir das genannt. Oder wir waren zu Beginn diesen Jahres im Bodenhaus in Berlin. Da ging es eher um sehr praktische Themen, um Boden- und Wandbelege. Oder wir waren noch bei Obernara zum Beispiel, da ging es um nachhaltige Wohntextilien. Und so hat jeder immer so einen anderen Schwerpunkt. Und wir bieten natürlich die Bühne. Also es ist gar nicht so unser Ansinn, dass wir so die Saga sind, sondern wir bieten den Rahmen und haben immer sehr kleine, wie sagt man, so kleine Programmpunkte. Also es gibt bei uns ein Speed-Dating zum Beispiel, oder so kleine Netzwerkrunden, so Pitch Circle, wo jetzt jeder auch nochmal sagen kann, was mache ich eigentlich? Ne? Also das ist ja auch so ein Thema, zu sagen, was kann ich, warum bin ich hier und was kann ich euch anbieten?
Ja, das beschreibt es auch ganz gut. Euer Motto ist ja gemeinsam statt einsam.
Ja, genau, richtig.
Wie kriegt ihr denn die unterschiedlichen Leute dann auch zusammen? Also klar, die tauschen sich aus, aber ich stelle mir das manchmal auch so ein bisschen schwierig vor, wenn ein Architekt, was ja auch nochmal ganz eigener Schlagmensch ist, aus der Erfahrung heraus, nicht jeder Mensch ist gleich, logischerweise, aber aus der Erfahrung heraus sind Architekten ja doch so ein eigener Schlagmensch. Wenn die dann mit Leuten zusammenkommen, die, ich sag jetzt mal, direkt aus dem Handwerk sind, wie funktioniert da die Kommunikation?
Ganz gut. Ja. Also es ist wirklich so, dass dadurch, also alles fängt ja mit dem Rahmen an. Ne? Also es ist ja jetzt nicht so, du kommst da hin und dann wirst du erstmal hier gleich zusammengewürfelt, sondern man hat so ein kleines Warm-up, man steigt irgendwie in das Thema ein. Und bei uns, wenn wir Speed-Dating machen zum Beispiel, wo jeder eine Minute mit jedem spricht, da hast du schon gar nicht so die, da geht es dann einfach schon, du bist eigentlich schon mittendrin und merkst es manchmal gar nicht.
Ja.
Und also wir haben nicht die Erfahrung gemacht, dass es da Berührungspunkte gibt, wo jetzt jemand sagt, oh Gott, nee, das will ich gar nicht. Und es kam auch noch keiner zu uns, der gesagt hat, oh, das war jetzt irgendwie aber total doof. Sondern die lernen halt wirklich untereinander. Du hast natürlich, wie du schon gesagt hast, auch Akteure dabei, die sind das Netzwerken einfach gewöhnt. Also wenn du einen Makler hast zum Beispiel, die leben ja davon, ne? Aber wenn du jetzt so einen Handwerker hast, der vielleicht so erstmal nur so in seinem, so auch ganz leise spricht vielleicht, ne? Ja. Und dann hast du einfach, ja, die müssen dann einfach.
Ja.
Ja. Da bleibt dir nichts anderes übrig.
Cool. Und ihr habt jetzt auch ein Format angestoßen, um Kollaborationen zu schaffen. Mhm. Nennt sich Construction Hour. Wie läuft das Ganze ab?
Ja, die Construction Hour lieben wir. Da geht es wirklich so um fachliche Themen. Ne? Also wenn wir jetzt hatte ich ja über nachhaltige Wohntextilien, hatten wir das bei Obernara oder im Bodenhaus mit dem Boden- und Wandbelegen. Und dann gibt es halt immer so einen fachlichen Part. Ne? Also wenn du nochmal so über Gipse sprechen möchtest oder wenn du sagst, oh, ich hätte hier gerne mal was zum Thema Farbe, dass wir da den Rahmen bieten, gar nicht lange, ne, sondern einfach nur so ein paar Impulse geben. Und jeder auch jetzt zum Beispiel, wenn du jetzt Host bist, also Gastgeber, hast du natürlich auch die Möglichkeit, deine Themen oder deine Produkte auch nochmal vorzustellen und zu sagen, hier, das haben wir, damit könnten wir euch helfen. Ne? Und das machen wir dann in unserer Construction Hour.
Cool. Und wie hat sich jetzt aus den Runden schon mal was ergeben, wo du sagst so, boah, hätte ich nicht gedacht, dass die zwei Parteien zusammenarbeiten oder gut zusammenpassen und jetzt arbeiten die miteinander?
Also in der Tat ergibt sich daraus ganz viel. Also viele, klar, du hast immer so die Kennenlernphasen, ne, dass man guckt, okay, was kann man so irgendwie zusammen machen. Aber es haben sich schon ganz viele ja, Erfolgsstories daraus ergeben. Also sei es jetzt so ein Podcast-Interview zum Beispiel oder wenn ein Makler einen Handwerker braucht und sagt, okay, hier, ich bräuchte vielleicht nur für eine Renovierung, aber ich brauche den und den. Ne? Und da sind schon tolle Erfolgsstories zusammengekommen, ja.
Das beschreibt vielleicht auch nochmal den richtigen Weg jetzt in unserer jetzigen Zeit und auch in der Branche ganz gut. Kollaboration zu bilden, miteinander zusammenzuarbeiten. Ich erinnere mich, ich habe ja eingangs gesagt, ne, du hast früher häufig auch Betriebsinhaber gehabt, wo der Nachbarbetrieb die Straße runter saß. Und dann war dann eher so Ellenbogenmentalität, nee, der nimmt mir noch die Aufträge weg. Aber du hast mir hinter den Kulissen schon gesagt, der Kuchen ist groß genug für alle. Dass wir gerade jetzt auch dahin kommen, dass wir zusammenzuarbeiten. Ich denke dann immer wieder an die Story vom Olli Gimmer, der mir gesagt hat, ja, das ist ja eigentlich blöd, wenn ich in Baden-Württemberg losfahre, um in Sachsen eine Baustelle zu machen und auf der Autobahn fährt mir ein Sachse entgegen, der nach Baden-Württemberg fährt. Ne, dass man sowas vermeidet oder dass halt auch angrenzende Gewerke miteinander zusammenarbeiten. Wie siehst du denn jetzt aktuell gerade die Situation bei uns in der gesamten Bundesrepublik? Also du bist ja auch bundesweit unterwegs, ne? Ist dir da was aufgefallen, dass sich da schon was verändert, dass da was aufbricht?
Ja, absolut. Also ich kenne es ja auch noch aus meiner Ausbildung und auch gerade im Studium, so diese, ich mache immer so gerne das Beispiel, dass du die Federtasche hinstellst, dass ja keiner abguckt auf das, was du machst. Ja. Ne? Also, dass gar keiner, gerade auch im Architekturstudium, Entwürfe klaut oder was auch immer. Und das ist aber noch ganz tief drin bei einigen, dass es noch so ist, aber es darf sich auflösen, denn man lernt ganz viel voneinander. Und wir merken, dass jetzt so die Generation, die jetzt nachkommt, die kennt es gar nicht mehr. Also wenn wir das immer erzählen, dann sagen wir, ach so, das, seit wann ist das denn so? Ne? Und du hast natürlich auch über Social Media einfach Plattformen, wo du einfach auch viel breiter schauen kannst, was gibt es eigentlich alles schon am Markt und so dieses, also dass du es auch zeigen kannst. Und es ist gar nicht so, dass die das jetzt abschauen wollen, ne, sondern dass sie sagen, okay, was kann ich denn oder was kannst du mir geben, was ich vielleicht brauche? Also vielleicht brauchst du gerade den Bodenleger oder du brauchst gerade den Elektriker, ich habe gerade keinen. Ja. Oder du konntest doch hier super Außenanlagen machen, da brauche ich gerade, ich habe gerade das und einfach in den Köpfen zu sagen, ich denke an dich. Und du bist nicht im Raum. Und das ist, glaube ich, so das Wertvolle, dass du jemanden hast, der dich platziert und der sagt, du, ich habe da mit dem habe ich schon gesprochen. Und das ist für uns auch ganz wertvoll. Und so kommen auch ganz viele Kunden zu uns. Also wir leben ganz stark vom Empfehlungsmanagement, dass die Kundinnen und Kunden, die mit uns ihre Projekte zusammen gemacht hat, uns empfehlen und sagen, okay, hier, ich kenne hier jemanden, der kann dir helfen.
Cool. Ich glaube, Empfehlungsmarketing ist heutzutage auch immer noch das A und O. Ich glaube, daran wird sich auch in unserer Branche so schnell nichts ändern. Genau. Aber auf der anderen Seite, wie du schon gesagt hast, die junge Generation, die netzwerkt auch ganz anders. Mhm. Also viel kürzere Wege, schnell mal über Social Media eine Direktmessage geschickt, so, hey, cooles Video, was du gemacht hast, fand ich voll inspirierend. Dass man auch sagt, so, ey, ich möchte hier ganz gerne Inspiration teilen und ich habe keine Angst, dass mir jemand was abguckt. Und genauso auch manche Betriebe, die haben gerade mehr als genug zu tun, haben volle Auftragsbücher und kriegen nicht genug Leute. Und wir sind jetzt aber auch in der Zeit, wo bei manchen die Auftragsbücher nicht mehr voll sind. Und die dann vielleicht auch mal sich gegenseitig unter die Arme greifen können. Und ich glaube, das ist jetzt gerade eine ganz spannende Situation, in der wir stecken, wo jung auf alt trifft, also erstmal so ein Generationskonflikt in der Kommunikation selbst und auf der anderen Seite auch die Art und Weise, wie kommuniziert wird. Ne? Die Alten nehmen nochmal Telefon in die Hand und dann wird einfach mal fix miteinander telefonieren und die anderen, die schreiben sich dann wieder, und da ist vielleicht so ein Kollektiv beziehungsweise ein Netzwerktreffen natürlich auch ein guter Mittelweg, um irgendwie Akteure aus allen Bereichen zusammenzubringen.
Ja, und wir haben einfach auch gemerkt, dass so durch die Corona-Pandemie war das jetzt auch so, dass vieles online einfach stattgefunden hat. Ja. Und wir haben gemerkt, dass es auch super schön ist, wenn man sich wieder trifft. Ne? Also natürlich gab es da so diesen Anschub, aber wie ich ja schon gesagt habe, dass es auch wertvoll ist, einfach so einen Rahmen zu finden, wo viele Akteure einfach nochmal zusammenkommen, die sonst gar nicht irgendwie, die sich nur vom Telefon kennen oder jetzt nur mal von einem Video. Und das macht ganz viel aus und ist natürlich wie so ein Booster nochmal fürs Geschäft auch.
Ja, klar. Zusammen, also absolut. Von Mensch zu Mensch ist halt doch immer noch mal was anderes als jetzt überschreiben.
Ja, und das ist ja beim Handwerk einfach so, ne? Also du bist einfach, ist ein People-Business. Also du bist einfach, du kaufst ja den Menschen dahinter. Also klar, Fliesen legen, Malern und so, das können ganz, ganz viele, aber am Ende verkaufst du ja dich und das, was du machst. Und entweder als Mensch, das ist sympathisch oder nicht.
Ja, das hast du schön gesagt. Am Ende menschelt, es muss halt menscheln und klar, wenn ich mir jetzt als gerade als Privatkunde jemanden suche, dann verkaufst du eigentlich nicht nur über einen Preis, ne? Das ist ja auch noch, ich sage jetzt mal, klassische Denke, ne? Wir müssen uns alle gegenseitig unterbieten, was im aktuellen Markt überhaupt nicht notwendig ist. Aber die Denke gibt es immer noch.
Ja, also es ist in der Tat so, dass der Preis nicht immer ausschlaggebend ist. Also es ist ganz oft, wir merken das ja auch bei uns, ne? Also wir sind ja praktisch noch die Leistung on top.
Ja.
Ne? Also du hast schon die ganzen Baufirmen, du hast den Architekten und wir sind praktisch, ich sag immer so noch, die kleine Kirsche auf der Torte.
Ja.
Und natürlich kosten wir extra und natürlich ist es immer noch mal ein bisschen, was jetzt auch in den Finanzierungsthemen nochmal mit eine Rolle spielt. Auf der anderen Seite hast du natürlich auch immer den Mehrwert nochmal, den wir bieten, ne? Wenn du sagst, also weniger Stress. Du willst hier, dass man dir keinen Quatsch erzählt.
Ja.
Du möchtest, dass es am Ende stylisch und toll aussieht und es am Ende zu deinem Bedarf und deinem Bedürfnis passt.
Ja.
Und dafür sind wir einfach da und das ist auch unsere Aufgabe und unsere Rolle im Projekt, auch alles zusammenzuhalten, ne? Dass du nicht jetzt hast, okay, oh, ey, hier fällt mir mein Elektriker aus, wo kriege ich denn jetzt Ersatz her? Ne? Also wenn du einen ganzen Tag in Termin bist, hast du einfach gar nicht die Zeit, dich darum zu kümmern. Und da sind wir dann da und das ist eben auch mit unserem Mehrwert und wir sagen, okay, das ist nochmal eine Leistung on top, aber ganz viele sagen, ja, das ist mir schon bewusst und es ist am Ende gar nicht der Preis, der entscheidend ist.
Ja. Wo hast du oder wo habt ihr jetzt die Leute, mit denen ihr schon über Jahre oder längerfristig zusammenarbeitet, eigentlich überall so kennengelernt?
Also ganz viel auf Veranstaltungen oder Empfehlungen. Also entweder, dass wir jetzt ich zum Beispiel bei meinem eigenen Hausbau schon Firmen hatte oder sage, Mensch, ich rufe meinen Maler an und sage, du sag mal, kennst du hier jemanden, der, ich brauche einen guten Fliesenleger, kennst du ihn? Ja, ruf mal hier Karl-Heinz an.
Ja.
Ne? Und das macht ganz viel und so wächst es. Ne? Und so hat man dann eine Datenbank und die kann man nutzen und viel kommt dann natürlich über Netzwerken und dann man spricht miteinander oder dass mich jemand anruft und sagt, du, ich hätte hier, wir machen zum Beispiel hochwertige Vorhänge, Akustikvorhänge zum Beispiel. Mhm. Und ich sage, ach super, wir machen gerade ein Office, ich brauche dich.
Ja.
So, und dann so geht das und das wächst und das mag man gar nicht glauben, wie schnell da ganz viel zusammenkommen kann.
Ja.
Ja.
Und da merkt man auch wieder, es ist ein People-Business.
Absolut.
Ja.
Ist es.
Cool. Wenn ich jetzt mal an meine Episode mit Maren zurückdenke, die hat mir dann auch erzählt, für die war das auch nochmal ein Thema mit weiblichen Kunden, die dann auch bevorzugt nach weiblichen Handwerkern gefragt haben.
Mhm.
Einfach wegen der Kommunikation. Also da haben wir schon mal ein Kommunikationsthema.
Ja.
Und auch, wie du jetzt gerade mir erzählt hast, ne, Kommunikationsthema, unterschiedliche Sprachen.
Mhm.
Wie geht ihr denn das Thema an?
Also Sprachbarriere ist durchaus ein Thema, also was uns auch sehr häufig begegnet. Also wenn wir hatten zum Beispiel jetzt einen Kunden, der kam aus Großbritannien, der war auch nicht die ganze Zeit halt hier, ne? Also da ging auch viel über E-Mail und so und der war sehr dankbar, also dass ich einfach als Übersetzerin denn da bin, ne? Ich bin ja jetzt keine Dolmetscherin oder so, ne? Und dass man einfach ein Mittel findet, wie man miteinander kommuniziert und einfach so auch den Mut hat zu sprechen, das ist ja bei ganz vielen so und ich höre immer wieder von meinen Handwerkern, ich kann gar kein Englisch und dann sage ich, doch, du kannst Englisch. Du musst dich halt nur trauen, es zu sprechen, ne? Und das ist halt so. Aber da sind ganz viele dankbar, dass wir dann dabei sind, sowohl als auf Kundenseite als auch auf Handwerkerseite.
Ja. Ja, ist halt, glaube ich, typisch deutsches Problem. Mhm. wenn ich mal so überlege, gab es so eine nette Geschichte von einem Englischlehrer, der mir erzählt hat, er hatte einen Kurs mit Deutschen und mit Spaniern. Mhm. Und er hat die Frage gestellt, was esst ihr denn so am Tag? Also, dass die über Essen erzählen, weil gerade Thema Essen war. Und der Spanier war quasi schon beim Abendbrot angekommen und hat halt einfach losgelabert, mhm, und ihm war das egal, dass er Fehler macht. Da hat der Deutsche noch über das Frühstück nachgedacht, also, weil er es halt irgendwie auch richtig sagen, mhm, wollte. Ne? Da steht uns unser Perfektionismus doch, mhm, manchmal ein bisschen im Weg.
Ja, also das ist aber ganz menschlich. Also es ist ganz normal. Und auch mir geht es ganz oft so, dass ich dann denke, oh, also gerade so bei Fachbegriffen, ne, mhm, das ist halt auch nicht so mein täglich Brot. Ich spreche nicht jeden Tag Fachenglisch.
Ja.
Und natürlich sage ich dann auch, Moment, ich google mal kurz oder ich hole mal kurz mein Übersetzungsprogramm raus. Und das macht es ja am Ende auch so sympathisch. Also die erwarten gar nicht, dass du da hier fließend und fehlerfrei das kannst, sondern sie brauchen einfach jemanden, der das versteht, der es übersetzen kann und der natürlich auch die Normen und die ganzen Voraussetzungen, die es einfach braucht, mitbringt. Also ganz oft sind es auch so Themen, was ist zum Beispiel in, wenn wir jetzt bei dem englischen Kunden bleiben, was ist bei denen jetzt zum Beispiel Stand der Technik oder was empfinden die als schön? Und dann kommen wir mit unserem ästhetischen Ansinnen und denken, ah, das ist bei uns toll. Und dann, da ging es zum Beispiel um Boden in Holzoptik.
Ja.
Und da fragte der Kunde, ist das so üblich, dass sie das hier so machen? Ich so, durchaus. Also, ne, das ist ja alles so Geschmackssache. Und das fand er ganz furchtbar. Er hat gesagt, wie kann man denn einen Holzboden imitieren?
Ja.
Und das sind zum Beispiel so Themen, ne, dass das einfach so übersetzt ist und dass man das versteht, dass, ja, es einfach eine andere Kultur ist und dass die ganz anders auch bauen.
Ja. Ja, das ist schon spannend. Das reicht ja schon, wenn du in irgendeine Richtung über die Grenze gehst und, mhm, dann wird ja schon wieder anders gebaut,
genau,
und anderes Empfinden für Ästhetik oder, mhm, Werkstoffe auch. Finde ich aber spannend, dass du das erzählst mit der Holzoptik, weil das ist ja bei uns gang und gäbe, dass so ein, absolut, Designbelag, mhm, Laminat, das ist ja alles in Holzoptik.
Genau. Ja. Also wir sind dann auch mit dem zum Bemustern, dass er konnte sich das auch gar nicht vorstellen. Wie sieht denn das aus?
Ja.
Also entweder das ist Holz oder es ist kein Holz. Also das war ganz spannend, ja, das zu machen.
Hat er dann Holz genommen?
Nee, hat er nicht. Also er hat Holz genommen, er hat dann aber echt Holzdielen.
Echtes, ja.
Echt Holzdielen haben wir dann gemacht. Hm.
Gut, ist natürlich auch schön fürs Wohnempfinden.
Absolut, also da war natürlich unser Designherz auch am Höherschlagen, klar.
Das glaube ich. Ja, und wie sieht das aus mit den Betrieben, mit denen ihr zusammenarbeitet, ihr fungiert ja auch so ein Stück weit als Sprachrohr des Kunden, mhm, ne? Also ihr vermittelt ja dann auch, ja, von links nach rechts. Gibt es da dann manchmal auch so Befindlichkeiten mit den Betriebsinhabern?
Also wenn ich jetzt so drüber nachdenke, eigentlich eher nicht. Mhm. Also jedenfalls keine negativen. Also was halt immer sehr, sehr schön ist, dass wir dadurch ja auch viele Themen schon bekommen, die vielleicht jetzt auch erst nächstes Jahr auf den Markt kommen. Also das heißt, dass wir einfach schon den Blick haben, zum Beispiel für, nehmen wir mal jetzt Beispiel Büromöbel. Ja, also wenn jetzt ein Hersteller eine neue Linie rausbringt, dann sind wir jetzt zum Beispiel da und sagen, Mensch, komm, ich zeig euch mal kurz, das ist hier noch so für nächstes Jahr. Oder wenn eine neue Farblinie rauskommt zum Beispiel, dass wir sehen, ach cool, ihr macht hier, oder eine Special Edition,
ja,
ne, dass wir das schon einfach ganz anders nutzen können und schon bei unseren Kunden platzieren.
Und jetzt so auf die Gesamtbranche gesehen, ist ja nicht jeder in der komfortablen Lage, mit Klinker und Klunker zusammenarbeiten zu dürfen. Mhm. Also haben ja doch noch viele Bauherren Schwierigkeiten, mit ihren Gewerken dann, mhm, in die richtige Kommunikation zu gehen. Du hast anfangs gesagt, so der Betrieb sagt, nee, das können wir nur in Weiß oder in, mhm, Grau, und
ja,
ihr macht halt aber auch noch andere Wünsche möglich.
Mhm.
Hast du eine Empfehlung für all die, die jetzt gerade dabei sind zu bauen, anders auf die Gewerke zuzugehen oder da eine andere Transparenz herzustellen?
Also ich glaube, wenn wir so drei Tipps mitgeben können, ist es zum einen erstmal zu schauen, wer passt denn zu mir. Also nicht gleich so den Erstbesten, der bei Google ganz oben ist, sondern sich halt auch Bewertungen durchlesen. Und was auch immer ganz gut ist, einfach im Bekannten- und Freundeskreis zu fragen, wer hat denn jetzt gute Erfahrungen gemacht? Also wer hatte, und sich das auch anzugucken. Und so der dritte Tipp ist, einfach mal zu schauen, so in den, wie sagt man, in den, wenn man jetzt zum Beispiel eine Gartengestaltung machen möchte, dass man jetzt so in eine, zum Gartenlandschaftsbauer geht und schaut, okay, was habt ihr denn gemacht? Sich Ausstellungen anschauen. Ja. Oder jetzt auch in Fliesenausstellungen zu gehen und mal zu gucken, wer hat das denn gemacht? Ne? Oder die Fachbetriebe oder die Fachfirmen fragen, mit wem arbeitet ihr denn zusammen? Wer ist denn geschult auf euer Produkt? Ja. Das ist ja auch ganz wichtig, dass man jetzt, dass viele ja auch so, man, wir sehen das viel bei Heizungen, ne? Also dass viele jetzt zum Beispiel Fissmann gar nicht machen oder dann sagen, nee, also wir machen jetzt nur Buderus zum Beispiel, ne? Also dass man da guckt, okay, was ist einem wichtig? Da sind wir wieder beim Bedarf und beim Bedürfnis, ne? Ja. Was ist mir wichtig? Wofür möchte ich das? Und dann eben zu gucken, sich da auch die Zeit nehmen, da zu recherchieren und zu gucken, wer passt zu mir.
Ja, das waren schon mal drei Top-Tipps auf jeden Fall. Für diejenigen, die gerade bauen und sanieren wollen, hast du noch Tipps auch für die Betriebe selbst, um besser in den Kontakt zu kommen mit den Kunden oder da vielleicht den einen oder anderen Wunsch möglich zu machen?
Durchaus. Also und wir haben ganz einfach die Erfahrung gemacht, dass die Zeiten von ich habe keine Website mehr einfach vorbei sind, weil es ist mittlerweile vieles ins Digitale gewandert und wir haben einfach das Glück, dass wir fürs Marketing gar nicht mehr die Riesenbudgets brauchen. Also das heißt, du kommst viel einfacher an die Kunden, wenn du einfach eine gute Internetpräsenz hast. Da gibt es tolle Baukastenprinzipien oder Produkte, wo du einfach sagst, du machst coole Bilder rein und dann hast du zumindest so, weil das ist so dein erstes Aushängeschild, das ist so das Erste. Dann Social Media ist ganz klar was, wo man einfach gar nicht mehr dran vorbeikommt. Also gerade wenn du Nachwuchs möchtest oder auch an deine Azubis ran willst und einfach cool sein und hip, ne, und einfach mit der Zeit gehen, wirst du daran nicht vorbeikommen.
Ja.
Ne? Das ist sowas. Also auch als zweites Aushängeschild. Und das dritte ist einfach wieder mehr kundenorientiert dazu zu sein. Also gar nicht, ich bin jetzt hier, jetzt muss ich das hier machen und dann und auch die Mitarbeiter dafür zu sensibilisieren. Ich hatte mal eine Firma, da war ein Mitarbeiter, der hat, ich war noch nicht mal zur Tür rein, da hat der nur gemotzt, oh, so ein Mist hier, was soll das alles? Natürlich, jeder hat mal einen schlechten Tag.
Ja.
Aber es ist immer so, ich bin ja praktisch der Kunde, also und ich sag, du kannst doch hier vom Kunden nicht hier so rummotzen, ne? Also dann einfach so wieder sensibel für den Kunden einfach arbeiten und zu wissen, für wen mache ich das dann hier?
Ja.
Ne? Und das ist, glaube ich, so das, was so über allem schwebt. Also dass man sagt, dass ich mache das, weil es mir Spaß macht. Deswegen ist man Handwerker und man macht das fürs Handwerk. Aber natürlich, dass der Kunde immer im Mittelpunkt steht.
Ja, glaube ich auch nochmal ganz wertvoll. Mhm. Sich da selber nochmal so ein bisschen zu besinnen und auch so in die Selbstreflexion zu gehen. Mhm. Ich glaube, da draußen gibt es super tolle Betriebe, die das schon in Perfektion machen. Ich glaube, wie formuliere ich es denn charmant? Also es gibt da draußen halt aber auch so ein paar Betriebe, die jetzt in Schwierigkeiten geraten sind, die vor 2 Jahren vielleicht schon absehbar gewesen wären und sich ein bisschen besser auf die jetzige Zeit hätten einstellen können. Damals volle Auftragsbücher, jeden Auftrag irgendwie abgearbeitet und also irgendwie abgearbeitet. Nicht unbedingt kundenorientiert, sondern man hat ja, die Auftragsbücher waren ja voll.
Ja.
Und am Ende des Tages dann halt auch nicht unbedingt gut gehaushaltet. Und davon gab's ein paar Betriebe, sage ich jetzt mal. Und da steht vielleicht Kundenorientierung auch nicht an oberster Stelle. Und ich glaube, die Zeit wird jetzt zeigen, ob man sich jetzt selbst reflektiert verändern kann, um es besser zu machen. Oder ob man dann in 1-2 Jahren noch am Markt ist.
Ja, also ich glaube, da findet so eine Gesundung des Marktes statt. Also dass jetzt wirklich viele die bisher einfach so immer so Dienst nach Vorschrift und das, ne, da sind wir wieder beim Bullshit-Protektor, ne, die sagen hier, das haben wir schon immer so gemacht, also es funktioniert einfach auch nicht mehr. Und wenn man jetzt nochmal aus Projektmanagement-Sicht guckt, auch so Risikomanagement, ne, also so ein Risiko, das schleicht sich ja ganz langsam, es gibt so ganz kleine Zeichen und deswegen sehen wir das auch bei uns im Kollektiv so, dass wenn du einfach mit Marktbegleitern sprichst und sagst, Mensch, also irgendwie ist das komisch, habt ihr auch das Gefühl, geht es euch auch so, dass zum Beispiel, dass der Neubau irgendwie, hier geht das Projekt gerade so und so, und dass man einfach nur gut zuhört, sich selbst auch nochmal reflektiert und so, okay, wie ist es denn bei mir, drüber spricht, das ist, glaube ich, ein ganz großes Thema, also eben auch sprechen, wenn es nicht läuft, ne? Jeder spricht immer, ja, es läuft super hier, ich habe hier volle Bücher und so, aber wenn es mal nicht läuft, das ist ja auch nochmal so ein Thema, also auch zu sprechen, wenn es halt, wenn du mal Hilfe brauchst, das hatten wir ja am Anfang auch schon. Da kommt eben nochmal auch über den Tellerrand gucken und nicht nur in seiner Branche, weil es hängt ja alles miteinander zusammen. Es ist ja, die Baubranche ist ja so groß und es ist halt nicht nur der Handwerksbetrieb, es hängen ja auch wirklich die Projektentwickler dran. Du hast die Architekten, du hast die Makler am Ende, die ja dann auch nochmal für Sanierungsprojekte vielleicht da sind. Und da bündeln wir das im Kollektiv einfach und sagen, sprecht miteinander, tauscht euch aus, trefft euch, ne, auch außerhalb von unserem Veranstaltung. Und das ist, glaube ich, auch nochmal so ein wichtiger Punkt, da einfach offen zu sein und zu sagen, ja, mir geht's gerade gut, super, aber mir geht's gerade nicht gut, ja, okay, aber wir helfen dir.
Ja, ich glaube, man kann viel mehr gewinnen, sich dann in dem Moment auch verletzlich zu machen, als dass man in dem Moment verliert. Mhm. Ich glaube, das ist halt auch viel noch mit Stolz und Gesichtsverlust irgendwie behaftet. Aber am Ende kannst du ja eigentlich auch super viel davon lernen, indem du dann dich, ich sag jetzt mal, in einem Netzwerk dafür öffnest und sagst so, liebe Leute, danke, dass ich da sein darf, aber irgendwie läuft's gerade ganz, ganz arg scheiße bei mir. Habt ihr vielleicht eine Idee? Und da ist natürlich dann bei euch eine Möglichkeit gegeben, über sowas zu sprechen. Wir haben ja vorhin das Thema Fuck-Up-Night auch gehabt.
Ja. Also mal übers Scheitern sprechen, ne? Ja. Also wenn man jetzt mit Mitarbeitern vielleicht auch Herausforderungen hat oder sagt, oh du, irgendwie komme ich hier gerade die Kundenzahlen nicht, also was mache ich jetzt, oder ich komme hier gerade wirklich in Liquiditätsengpässen, ne? Und sich da auszutauschen und zu sagen, okay, ich hatte das schon mal, ich habe das so und so gelöst, vielleicht wäre das ein Weg für dich.
Ja, das ist natürlich praktisch. Was glaubst du, wo geht jetzt die Reise hin mit unserer Branche, auch vielleicht auch auf, mit Hinblick aufs Netzwerken? Mhm. Also jetzt mal so ganz global drauf geguckt, mit der Generation, die in Rente geht, mit der Generation, die gerade, ich sag jetzt mal, voll im Futter steht, und auch mit der nachfolgenden Generation.
Mhm. Also wenn man jetzt guckt, also wir haben ja bei uns im Netzwerk auch viele, wo jetzt einfach so ein Generationswechsel stattfindet, also wo die Altmeister in Rente gehen, wo jetzt vielleicht auch die eigenen Kinder die Betriebe übernehmen. Wir haben zum Beispiel eine Möbelbaumanufaktur, da übernimmt jetzt die Tochter zum Beispiel den Betrieb, und die lösen das zum Beispiel ganz viel mit Kommunikation. Also auch da ist so ein ganzer Punkt Verständnis auch für die: Wieso hast du das vorher so gemacht? Ist ja auch immer so zeitlich bedingt, ne? So, wie war das Umfeld? Wen hattest du da? Also, dass da schon das Umdenken da ist. Und ich glaube, so der Schlüssel ist einfach, offen zu sein und sich zu zeigen und zu sagen, wenn es gut läuft, wenn es nicht so gut läuft, und wirklich zu gucken, wie verliere ich nicht den Anschluss. Also wir hatten das vorhin, das Thema ganz kurz, dass man manchmal gar nicht hinterherkommt. Also auch uns geht es so, dass wir sagen, ach Gott, irgendwie ist die Zeit so schnell, und du denkst, oh Gott, man fliegt nur so mit, und man verliert so ein bisschen die Bodenhaftung, dass man auch immer wieder in die Reflexion geht und sagt, okay, warum waren das jetzt so? Und ich glaube, so eine Rückschau, ein gesundes Reflexionsvermögen gehört mit dazu. Und das ist, glaube ich, wenn wir jetzt so in die Zukunft gucken, wird es einfach so sein, dass man schaut, welche Möglichkeiten habe ich? Nicht nur so unter sich klüngeln, sondern eben zu gucken, wer kann mir helfen, wer kann mir im Netzwerk, das kommt immer, wird immer mehr kommen.
Cool. Dann danke dir für deine Zeit. Es hat mir super viel Spaß gemacht.
Danke dir, mir auch unbedingt, ja.
Ja, und dann auch danke an alle fürs Zuhören. Habt eine wunderschöne Zeit, und das war's von Live und mit Farbe, dem Podcast von Malern mit Malern über Maler. Macht's gut, bis dann, ciao!